SWR Kontra, das Informationsradio, Podcast.
Heute ein Buch über Romy Schneider zu schreiben, wo setzt man da an? Weil sie ist ein Mythos, es gibt unglaublich viele Bücher über sie, es gibt Filme über sie, es gibt Dokumentationen über sie, es gibt ganz viele Experten, die glauben, etwas über sie sagen zu können. Wie macht man das?
Die Frage ist, denke ich, von Beginn an, wer ist für den Autor selbst Romy Schneider? Bei mir war es so, dass ich zu ihr quasi wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin und sie mir jetzt nicht sofort am Herzen lag oder dass das nächste Buchthema für mich gewesen wäre, das am Wegesrand lag, sondern es wurde mir angetragen. Ich habe mich eine Zeit lang damit befasst, habe ihre Filme gesehen, habe ein paar Bücher quer gelesen, bin ein paar Menschen begegnet und plötzlich wurde mir diese Frau sympathisch. Ist es gar nicht einmal so, dass es diese sogenannte viel und oft beschworene Flut an Biografien gibt, wenn man genau hinschaut. Es sind vor allem Bildbände und Fotobände. Es gibt Bücher von Alice Schwarzer und Michael Jürgs, die 10 oder 15 Jahre alt sind, die hoch umstritten sind, beide. Und nach langem Hin und Her und Überlegen habe ich mich auf dieses Thema eingelassen. Und wie man an sie rangeht, da gibt es wahrscheinlich 30.000 verschiedene Möglichkeiten. Mein Weg war eigentlich über ihre Filme. Und ich glaube, dass jeder von uns seine ureigene Romy hat. Für die einen ist es nur die Sissi, das ist mir vor allem in Gesprächen in Wien und in Deutschland aufgefallen. Immer noch, Jahrzehnte später, der Mythos Sissi, der sich hält. Für die anderen, bei Gesprächen in Paris, ist das Notre Romy des Films de Clouzoté. Ich bin da sehr unterschiedlichen Haltungen und Meinungen begegnet. Und im Laufe der Zeit stand in Anführungszeichen, ohne dass das pathetisch klingen soll, meine Romy vor mir. Und das war auch die Romy vor allem der Filme ab 68, 69, also ab Swimmingpool mit Alain Delon, ab Les Choses de la Vie von Claude Sauté. Da beginnt für mich Romy Schneider wirklich erst zu greifen und sich selbst zu kreieren und auch bei sich selbst zu sein. Sie war ja selten jemand, der wirklich bei sich selbst war. Wenn sie das war, dann ab der Zeit mit Claude Sauté.
Was für Rollen hat sie da gespielt?
In Les Choses de la Vie ist es eine Frau, die heißt Hélène, die zusammen mit einem Pierre ist, gespielt von Michel Piccoli. Und das ist eine Frau, und ich denke, das hat Claude Sauté mit ihr zusammen kreiert, erstmals bei diesem Film, die modern ist, die frei ist, die liebt, die bedingungslos liebt, nämlich diesen Pierre, der sich nicht entscheiden kann zwischen seiner Ex-Frau und seiner Freundin Hélène. Und es ist eine Frau, die emanzipiert, aber nicht feministisch ist. Romy Schneider war eine gänzlich unpolitische, unfeministische Frau, aber sie emanzipiert sich. Und dieser Prozess der Emanzipation, den kann man regelrecht in den 5 Filmen, die sie mit Claude Sauté gedreht hat, bis zu Une Histoire Simple, eine einfache Geschichte 1978, kann man diesen Prozess nachvollziehen. Und der Beginn dieses Prozesses, ich würde mal sagen, der Frauwerdung, der modernen, emanzipierten Frauwerdung der Romy Schneider, der ist ganz eindeutig im Jahre 69 in die Dinge des Lebens von Claude Sauté nachzuvollziehen und anzusetzen.
So richtig populär ist Sauté ja nie in der Bundesrepublik geworden. Man kennt die Dinge des Lebens natürlich, aber was ist die Bedeutung dieses Regisseurs?
Das Kino von Claude Sauté ist ein unaufgeregtes Kino, ist ein stilles, ruhiges, leises, unprätentiöses Kino, ein solides auch, handwerklich solides, mit ganz vielen langen Plansequenzen und Einstellungen, wo vermeintlich äußerlich nicht viel passiert, aber innerlich sehr viel. Ich glaube, die Filme von Claude Sauté sind Introspektionen, sind auch Filme über Augenblicke zwischen Menschen. Das sind eigentlich ganz kleine Filme, minimalistisch angelegte Filme, Filme der Reduktion, auch fast asketische Filme, wenn man so sagen kann. Da passiert unendlich viel.
Was das Minimalistische oder dieses genaue Hinsehen von Sauté, was Romy an ihn auch so gebunden hat, was sie bei ihm dann fand, so ein Stück Ruhe, was ja immer wohl auch ein Suchen in ihrem ganzen Leben war, die Suche nach Ruhe.
Das genaue Hinsehen, ja, auch die Suche nach Ruhe, die sie ja nie hatte, sie war ja eine völlig haltlose, getriebene, was natürlich auch diesem Künstlerinnen-Klischee entspricht, aber bei ihr ist es wirklich ganz extrem ausgeprägt. Sie hat einen Film mit Claude Chabrol mal gedreht, Die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen an der Côte d'Azur in Saint-Tropez 1974. Das ist ein sehr gutes Gegenbeispiel zu Claude Sautet, weil Claude Chabrol überliefert ist dieser Satz, surprenez-moi, überraschen Sie mich. Er setzt sich in einen Regiestuhl, ich habe das selbst erlebt, er sucht sich 5 Pfeifen aus, das dauert Stunden, dieser Prozess des Pfeifeaussuchens, und er lässt die Schauspieler spielen, ohne sie anzuweisen. Romy Schneider war jemand, die nach Anweisungen regelrecht gegiert hat. Sie konnte ohne Anweisungen am Set nicht spielen, sie war unfähig. Und Claude Sautet, deswegen haben wir in diesem Surkamp-Buch auch 2 Fotos mit reingenommen, hat sie an den Schultern geführt bis zur Kamera und hat dann gesagt, so, und jetzt geh. Er hat sie immer irgendwie angefasst, er hat sie in jeglicher Hinsicht geführt, er hat sie protegiert. Und es war jemand, der sich um sie gekümmert hat, während Claude Chabrol zum Beispiel sich nicht um sie gekümmert hat. Sie hat auch danach gesagt, ich werde nie wieder mit Claude Chabrol arbeiten, obgleich ich persönlich zum Beispiel diesen unterschätzten Chabrol-Film als einen sehr guten empfinde, überraschenderweise.
Interessant ist ja auch, dass sie mit dem Regisseur, den sie immer als den Regisseur bezeichnet hat, auch in deinem Buch, der sie ganz besonders geprägt hatte, eigentlich nur ein oder vielleicht eineinhalb oder ein Viertel Filme gemacht hat, eben mit Luchino Visconti.
Also es gibt ein, wie soll man sagen, ein Triumvirat an Regisseuren, ein Trio, das für sie existenziell wichtig war. Und das ist der Reihenfolge nach, der Bedeutung ist es Claude Sautet, Luchino Visconti und Orson Welles. Mit Welles hat sie nur einen gemacht, mit Visconti anderthalb. Aber Visconti war jemand, den sie quasi über Alain Delon kennengelernt hat. Und die waren eine Zeit lang alle drei miteinander auf allen Ebenen, beruflich wie privat, seelisch wie sexuell, sehr miteinander verstrickt. Ich denke aber, dass Visconti ihr 1961 bei dem Gruppenfilm, den er mit ihr gedreht hat, letzten Endes erstmals überhaupt die Augen geöffnet hat. Und das war nach ihrem Gang von Deutschland weg nach Frankreich, wo sie auch mit den Eltern gebrochen hat, mit Magda Schneider, in Rom gelebt hat, in Paris mit Alain Delon. Und Visconti, der sie immer Bella Romina nannte, ihr wirklich auch vor Sautet noch gezeigt hat, was es anscheinend überhaupt bedeutet, Frau zu werden, Frau zu sein und auch Schauspielerin zu sein, an der nicht nur, wie sie selbst sagt, der Sissi-Brei klebt und pappt.
Woran liegt es denn, dass es doch so lange dauerte, bis er mit ihr einen großen Film gedreht hat, eben den Ludwig II.?
Gute Frage, da habe ich eigentlich gar keine wirkliche Antwort drauf. Warum das so lange gedauert hat, ist, glaube ich, nicht wirklich begründbar oder schlüssig.
Bleiben wir aber nochmal beim Klischee. Ist es nachvollziehbar, auch nach dem heutigen Stand dessen, was man wissen kann, dass die Eltern sie wirklich so getrieben haben und letztendlich an ihrem Elend einen Großteil Schuld haben, indem sie sie wirklich durch diese Sissi-Filme gepeitscht haben?
Also ich denke, Eltern, bei Romy Schneider eben Magda Schneider und Wolf Albachretti, respektive Magda Schneider und Platzheim, Daddy Platzheim bedeutet, ist ein hochambivalentes, schwieriges, heikles Thema. Denn zum einen hat Magda Schneider sie sehr protegiert, sehr gestützt, sehr geschützt, sie gehütet, wie die Glucke das Küken hütet. Und auf der anderen Seite, spätestens mit dem Erscheinen von Hans-Herbert Platzheim, wurde Romy natürlich systematisch ausgebeutet. Es wurde Geld mit ihr gemacht. Es ist schwierig. Also das Elternthema, das ist schon fast Tiefenpsychologie. Da ist ein Mädchen mit 10, mit 14 auf einem Internat Goldenstein bei Salzburg, sehnt sich nach den Eltern, ob die denn mal kommen, wenn sie selbst spielt. Sie kommen aber nie. Hat einen Vater, den sie über Jahre nicht sieht, den sie einmal für 3 Stunden am Set vom Kardinal in Wien sieht, zusammen mit Magda Schneider, den sie verehrt und vergöttert. Und dann wird dieser ersetzt durch einen Hans-Herbert Platzheim, der omnipräsent ist und dem es nur ums Geld geht und um seine Wienerwaldkette und andere Geschichten, der überhaupt kein Feingefühl hat. Und ich denke, diese Eltern waren das Wohl und das Übel zugleich von Romy Schneider. Ich denke, es hätte Sissi in dieser langen Form, es wurde ja sogar ein 4. Teil angedacht, den sie dann nicht mehr drehen konnte und wollte. Es hätte Sissi in dieser langen Folge trotz Ernst Marischkas Insistieren nicht gegeben, wenn es nicht einen Daddy Platzheim gegeben hat. Und auf Sissi basiert ja letzten Endes Romy Schneiders Popularität bis heute und ihre Karriere. Andererseits ist es natürlich Schaden zugleich, denn wie sie selbst sagte, es pappt an mir wie Grießbrei, das hat sie ja quasi mit ins Grab genommen, diese Sissi. Die ist hier nie wieder losgeworden. Auch Magda Schneider als Einzelthematik, als Einzelkapitel ist ein sehr, sehr schwieriges. Es ist eine Frau, die ihre Tochter überlebt hat, um 14, 15 Jahre. Magda Schneider ist 1996 gestorben und die posthum noch ihre Tochter ausgeschlachtet hat. Durch viele Schlagzeilen, durch sehr unkorrekte, falsche Statements, Interviews, Aussagen, ihr Dinge angedichtet hat, wie ja auch ein, zwei Biografen danach, die überhaupt nicht stattfanden, die wirklich fern der Realität waren. Und letzten Endes muss man immer wieder sich auch vergewissern, dass sie Romy in der zweiten Hälfte der 50er Jahre überall am Set begleitet hat, überall dabei war. Und man sich fragen muss, was wäre aus Romy Schneider geworden, wenn es Magda Schneider in dieser Form nicht gegeben hätte.
Was bleibt von Romy? Sie hat ja eigentlich eine großartige Karriere gemacht, wenn man so ihre Zeitgenossinnen Ruth Leuwerig, Maria Schell, die ja sehr schnell von der Bildfläche verschwunden sind, die diesen Übergang, den sie geschafft hat, eben zu französischen Regisseuren, zu auch Hollywood-Regisseuren. Was bleibt von ihr?
Also ich war selbst ganz überrascht, wie viel geblieben ist nach 25 Jahren, nachdem sie verstorben ist. Es gibt unzählige Fanclubs, es gibt Internet-Gedenkbücher, auf denen sich täglich Dutzende von jungen Menschen, die 15, 16, 17 sind, eintragen und sie persönlich anschreiben und Romy, warum bist du schon tot? Oder Briefe an sie weiterleiten wollen würden. Da stehen Dinge drin, das hat mich schon vor den Kopf gestoßen, in welch fast fanatischer Verehrung Romy Schneider verehrt wird. Es werden im Moment zwei Filme auf den Weg gebracht, einen Kinofilm und einen Fernsehfilm. Man kann da sich streiten, ob das gut oder schlecht ist. Ich empfinde das als hochambivalent, zumal beide Hauptdarstellerinnen bekannt sind. Es gibt jede Menge Neuauflagen und Wiederauflagen alter Bild- und Fotobände. Nun zuletzt auch dieses Jahr zwei neue Textbiografien. Und ich bin bei allen anderen Büchern, die ich bisher geschrieben habe, nie im Voraus schon so vielen Menschen begegnet, die neugierig auf das Buch sind, die neugierig auf diese Filme sind, die mit Tränen in den Augen vor einem zum Teil fast zusammenbrechen, weil sie kannten oder weil sich im selben Jahr die eigene Mutter erhängt hat oder ich weiß nicht, was mir alles passiert ist bei der Recherche zu diesem Taschenbuch. Das sind Dinge, die sind mir neu gewesen und die hätte ich in dieser Konzentriertheit und in dieser intensiven Verehrung nicht erwartet. Und ich glaube, das zeichnet das Phänomen Romy Schneider menschlich als auch beruflich, wenn man sie als Schauspielerin betrachtet, aus. Und ich weiß nicht, ob Hildegard Knef oder Marlene Dietrich eine ähnliche Verehrung ob denen so etwas heute noch widerfährt wie Romy Schneider immer noch.
Woran liegt's?
Ich glaube, dass Romy jemand war oder ist, ich hätte fast gesagt ist, die bei Frauen mehr als bei Männern, mir sind aber auch ein paar Männer begegnet, bei denen das so war, Dinge anspricht, die über Grenzen hinausgehen. Das klingt pathetisch, ich meine das aber gar nicht so pathetisch. Nicht zuletzt aber war ja Romy Schneider selbst jemand, der Grenzen überschritt. Die Burkhard Driest habe ich mehrfach gesprochen, der 1974 in dieser skandalumwitterten Talkshow von Dietmar Schönherr auftrat. Und der meinte zu mir in einer späten, stillen Stunde, das war ein Mensch, die war durchlässig wie nur etwas, da gab es überhaupt keinen Schutz, keinerlei Membranen, gar nichts. Das war one-to-one. Sie sog das in sich auf. Es gab keine Grenzen, keine Schutzwelle, nichts. Das war eine ausgelieferte Person, das war eigentlich wie ein kleines Mädchen. Und das, glaube ich, mit 58 Filmen, die sie gedreht hat, ist eigentlich auch dieses Mädchen, das einen irgendwo anrührt. Es ist auch das Mädchen in ihren, in Anführungszeichen, Altersfilmen in den 70er Jahren. Man sieht immer wieder das Mädchengesicht Romy Schneider, auch in der emanzipierten Frau. Und deswegen sind es 15-Jährige, es sind aber auch 75-Jährige, die von ihr schwärmen und begeistert sind. Und ich glaube, das wird sich immer wieder von Generation über Generation übertragen und ist wahrscheinlich ein singuläres Phänomen.
Das war ein Podcast vom Wortradio SWR Kontra. Mehr Informationen auf www.swrkontra.de.